Deutsche Welle. Bücherwelt.
Mit Gabriela Scharf, herzlich willkommen.
Ich glaube, mein Image ist monströser, als ich eigentlich bin.
Charlotte Roach. Nach ihrem anzüglichen Bestseller Feuchtgebiete hat die 33-Jährige jetzt ihr nächstes Werk geschrieben. Der Titel zumindest ist wieder zweideutig. Schoßgebete. Wir hören gleich, ob es so schlimm ist wie der Ruf der Autorin. Runde Gedenktage schlagen sich meist auf dem Buchmarkt nieder. In diesem August war es der 50. Jahrestag des Mauerbaus. Und mitten unter all den ernsthaften Rückblicken und Fotobänden ein satirischer Roman, in dem die Mauer noch steht. Plan D heißt er und darüber erzählt gleich der Autor Simon Urban mehr. Natürlich gibt es weitere Buch- und Hörbuchtipps und unsere Sprachkolumne von Burkhard Spinnen. Die sommerlichen Klänge kommen von Lydie Auvray.
Ich gelte ja als Tabubrecherin, aber ich fände das besser, wenn es diese Tabus gar nicht gäbe, die ich brechen muss.
Sagte Charlotte Roach dieser Tage in einem Interview und verweist auf positive Erfahrungen im Nachbarland.
Wenn ich mit dem ersten Buch Feuchtgebiete zum Beispiel in den Niederlanden auf Promotour war, da war kein einziger Journalist, der irgendwie Sorge hatte oder so Berührungsängste. Also die Holländer sind viel lockerer, was diese Themen angeht, als die Deutschen.
Mag sein. Allerdings glaube ich schon, dass sie genau diese Tabus braucht, um sie dann genussvoll zu brechen. Schon als Jugendliche, so Roach über sich selbst, habe sie alles getan, um die Erwachsenen zu schockieren. Und schließlich war sie damit ja auch erfolgreich. Ihr erster Roman Feuchtgebiete hat die bis dahin nur Insidern bekannte Moderatorin reich und berühmt gemacht. In über 20 Sprachen soll der Bestseller über Hämorrhoiden, Intimrasur und Körperflüssigkeiten übersetzt worden sein. Vor 3 Jahren war das Tabubruch hin oder her. Für Autorin und Verlag war das eine Überraschung. Dieses zweite Buch jetzt, Schoßgebete, wieder eine Art autobiografischer Roman, wurde dagegen perfekt in Szene gesetzt. Keine Druckfahnen für die Kritiker, keine Interviews vorab und danach nur Handverlesene. Am ersten Erscheinungstag Premiumplatzierung, stapelweise ganze Tische voll in den großen Buchhandlungen. Ein kalkulierter Verkaufserfolg. Und wie ein Blick auf die Bestsellerliste zeigt, hat das funktioniert. Sie ist bereits auf Platz 1 mit Schoßgebete. Nun muss das aber alles nicht gegen das Buch sprechen. Silke Wünsch hat es genau gelesen und kommt zu einem interessanten Urteil.
Der Verlag sprach im Vorfeld von einem unserer letzten Tabus, dem ehelichen Sex. Okay, für jeden, dem in Feuchtgebiete trotz sabbernder Vorankündigungen und Beschreibungen zu wenig Sex im Spiel war, dem zeigt Charlotte Roach auf den ersten 20 Seiten von Schoßgebete tatsächlich erstmal, wo der Hammer hängt. Doch dann beginnt die Protagonistin Elizabeth, dem Leser nach und nach den Rest ihres Wesens zu offenbaren. Elizabeth ist ein richtiges Szenekind. In ihrer Umgebung herrscht immer Chaos, Unruhe, Bewegung. Sie nennt es Hippie-Dasein. Ihre bunte Familie macht sich eines Tages mit Kind und Kegel nach London auf, um dort Elizabeths Hochzeit zu feiern. Auf der Fahrt sterben ihre 3 jüngeren Brüder bei einem Verkehrsunfall. Mit einem Schlag ist das flippige, fröhliche Leben zu Ende. Seitdem lebt Elizabeth in verzweifelter Angst, noch einmal die Kontrolle über ihr Schicksal zu verlieren. Sie setzt sich strengste Regeln für Sauberkeit und Ordnung. Ihren Mann liebt sie abgöttisch und ihr Kind behütet sie wie einen kostbaren Schatz. Sie zerreibt sich zwischen Verlustangst und dem Wunsch, ohne ihre kleine Familie zu sein, damit sie sich nicht mehr um sie sorgen muss. Das alles bespricht sie seit Jahren mit einer Therapeutin, die mühsam versucht, das Chaos in Elizabeths Innerem zu ordnen. Die Unfallgeschichte ist wahr. Man hat Charlotte Roach vorgeworfen, den Tod ihrer Brüder für den Roman ausgeschlachtet zu haben. Solche Behauptungen sind mit Vorsicht zu genießen. Zu allen Zeiten haben Künstler, Musiker, Schriftsteller ihre Erlebnisse zu Themen ihrer Werke gemacht. Dann nennt man sowas nämlich auch Verarbeitung. Der Unfall ist das alles bestimmende Ereignis in ihrem Leben, sagt Elizabeth an einer Stelle. Um nichts anderes geht es in dem Buch. Auf eindringlichste Weise beschreibt Charlotte Roach ihre aus den Fugen geratene Gefühlswelt. Hier bekommen ihre Worte die Kraft, die dann doch endlich ins Mark trifft. Zwischen endlosen Beschreibungen eines familiären Fadenwurmproblems, ihrem Biowahn, der Gebrauchsanleitung zur Behandlung männlicher Geschlechtsorgane, Sexszenen im Bordell und ermüdenden Gesprächen mit der Therapeutin. Dieses Buch ist weder Trash noch polarisierender Sprengstoff, noch birgt es sonst eine Sensation in sich. Charlotte Roach vermischt ihr eigenes Leben mit Romanfiktion, aber verwässert ihre furchtbare Familiengeschichte mit überflüssigem pornografischen Beiwerk. Für das nächste Buch wünsche ich Charlotte Roach, sie möge die Körperlichkeiten mal ganz weglassen und sich mit der ihr eigenen Eloquenz dem Kern der Geschichte widmen. Mein Tipp, lesen Sie das Buch nicht, wenn Sie über Sex und Tabubrüche lesen wollen. Dann greifen Sie besser zu Charles Bukowski, Anaïs Nin, Henry Miller, Michel Houellebecq. Lesen Sie das Buch, wenn Sie Charlotte Roach mehr zutrauen, als die Gesellschaft mit dem Verzehr von Körperflüssigkeiten zu schockieren. Lesen Sie es, wenn Sie mehr von ihr kennenlernen möchten. Lassen Sie sie an sich ran, denn dann breitet sie ihre Seele vor Ihnen aus.
Silke Wünsch mit einer Empfehlung vor allem für die Seelenpassagen in Charlotte Roachs Roman Schoßgebete, erschienen im Piper Verlag. Die etwas ermüdende Beschreibung ehelichen Beischlafs am Anfang des Buches kann man schließlich ja auch überblättern. Mitte August ist die erste Auswahl der Kandidaten für den Deutschen Buchpreis bekannt gegeben worden, die sogenannte Longlist. Sie umfasst 20 Romane aus dem Frühjahrs- und Herbstprogramm. Im September wird dann noch einmal gesiebt und 6 Finalisten bleiben übrig, bis dann schließlich auf der Frankfurter Buchmesse der Sieger oder die Siegerin gekürt wird. Die Kritiker, die in der Jury sitzen, haben natürlich das Zehnfache der Longlist gelesen. Da bekommt man einen Überblick. Maike Albart ist die Jurysprecherin. Sie habe ich gefragt, ob ihr denn bestimmte Themen dabei aufgefallen sind.
Es gibt den Osten, der wieder ganz neu in den Blick genommen wird von mehreren Schriftstellern auf sehr interessante und vielfältige Art und Weise. Zum Beispiel Angelika Klüssendorf, die eine Kindheit schildert in der DDR, in der eine vollkommene, verwahrloste Atmosphäre herrscht, Vernachlässigung aus der Perspektive eines Mädchens auf ganz nüchterne Art und Weise. Sehr beeindruckend und sehr prägnant und gleichzeitig aber auch die Psyche auffächert, dieses Mädchens, ohne dass es so eine tiefere Innenschau gibt. Dann gibt es zum Beispiel Ruge, ein Debüt, ein spätes Debüt. Da geht es um die Nomenklatura der DDR, wieder aus einer ganz anderen Perspektive, eher über 3 Generationen geschichtlich gefasst. Da geht es um Exilanten, die aus Mexiko in die DDR zurückkehren. Dann um einen Historiker, der wirklich die Überzeugung der DDR vertritt und schließlich um den Sohn, der abtrünnig wird und das aus einer großen Distanz betrachtet und in den Westen geht. Oder dann Judith Schalansky, auch hier wieder die Spätausläufer des Ostens, eine Lehrerin, die in der Nachwendezeit arbeitet, die aber immer noch vielen Überzeugungen anhängt. Also so eine Inventarisierung des Ostens, eine Sichtung der Gefühle, die das auch 20 Jahre nach dem Mauerfall, über 20 Jahre nach dem Mauerfall provoziert. Und bei Antje Ravik-Strubel wieder anders, die Stasi, die ihre Fangarme immer noch ausbreitet und vieles, vieles unterhöhlt.
Maike Albart, Juryvorsitzende für den Deutschen Buchpreis, mit Beispielen zum Thema Deutscher Osten. Und es gibt über die Longlist hinaus noch etliche Romane mehr, die an die DDR erinnern. Einer sticht dabei besonders ins Auge, weil er mit der Fiktion spielt, dass die Mauer noch steht, im Jahr 2011. Plan D heißt der Roman und geschrieben hat ihn Simon Urban. Mit ihm habe ich über die Geschichte und seine Motive dabei gesprochen. Deutschland im Jahr 2011. Die Wiedervereinigung hat nicht stattgefunden, stattdessen 1990 die sogenannte Wiederbelebung der DDR. Oskar Lafontaine ist Kanzler der Bundesrepublik, Egon Krenz Staatsratsvorsitzender der DDR und Otto Schily Chef einer weichgespülten Stasi. Durch die DDR verläuft die russische Gaspipeline, für die der energiehungrige Westen Transitgebühren an Ost-Berlin zahlt. Simon Urban, das ist das Setting in Ihrem Roman Plan D. Ein Horrorszenario, wenn man das so hört. Eine Groteske voller Komik, wenn man es liest. Was hat Sie bewogen, die Mauer sozusagen wieder dicht zu machen und die DDR wieder zu beleben?
Also ich habe damals vor 3 Jahren ein Buch gelesen, das ganz toll ist, von Michael Chabon, einem amerikanischen Pulitzer-Preisträger. Das heißt die Vereinigung jiddischer Polizisten, und das spielt halt auch mit einem großen weltalternativen Szenario, nämlich mit der Idee, dass die Juden nach dem Zweiten Weltkrieg nach Alaska ausgesiedelt wurden sozusagen und nicht in den Staat Israel. Und tatsächlich ist mir beim Lesen dieses Buches die Grundidee gekommen, dass ich mich gefragt habe, was wäre eigentlich, wenn es mit der deutschen Geschichte an dieser Stelle der Wiedervereinigung anders gelaufen wäre. Und das war eine Zugfahrt von Leipzig nach Hamburg, auf der ich diese Idee hatte. Und nachdem ich die hatte, hat mich die nicht mehr losgelassen. Und ich konnte mir das halt nicht beantworten, im reinen Überlegen und Nachdenken. Und deswegen habe ich angefangen, es sozusagen zu erzählen.
Was ist das für eine DDR, die Sie da beschreiben? Das ist ja kein funktionierender, blühender Sozialismus.
Auf keinen Fall, nein. Das ist eine DDR, die sich in den Grundbedingungen eigentlich gar nicht so sehr unterscheidet von der, die wir als historische DDR kennen. Es ist nach wie vor ein nicht funktionierender Sozialismus. Die Wirtschaft ist am Boden, die Stasi bespitzelt das Volk, alles ist grau und düster. Aber es gibt natürlich ein paar Dinge, die sich durchaus geändert haben. Zum Beispiel ist die DDR in meinem Roman Weltmarktführer der Handytechnologie aufgrund von Stasi-Technik, die dahinter steckt und die das dem entsprechende Betrieb VEB ermöglicht, wunderbare Handys zu bauen. Oder es gibt einen Nachfolger des Trabant, das ist der Phobos, der mit Frittierfett fährt, also mit Öl fährt, weswegen dann die ganze DDR nach Frittierfett riecht. Und das Land verdient sein Geld mit Transitgebühren, weil Gas aus Russland nach Westeuropa geleitet wird.
Was mal die Autobahn war, ist jetzt die Gaspipeline.
Genau.
Und Sie haben das so schön beschrieben, bis wirklich in den absurden Alltag, bis in die Namen der fiktiven Produkte. Sie arbeiten in einer Kreativagentur. Da ist die Fantasie mit Ihnen durchgegangen, ne?
Ja, vielleicht ein bisschen, wobei ich finde, dass es sich noch im Rahmen hält auf die Gesamtlänge des Romans. Ich denke aber auch, wenn ich nicht in der Werbung arbeiten würde, hätte ich bestimmt eine Menge Produkte eingebaut, denn zum einen reizt es natürlich, Erfindungen zu machen und halt auch Alltagserfindungen zu machen, wenn man so eine alternative Welt versucht aufzubauen. Und zum anderen, glaube ich, ist im Bereich des Science-Fiction-Genres, da würde ich jetzt meinen Roman auf keinen Fall dazu zählen, aber es gibt natürlich Parallelen, da findet man halt oft genau solche erfundenen Produkte und andere Dinge, mehr Marken, veränderte Marken, weil das, glaube ich, einfach Indikatoren für den Zeitgeist sind. Das ist, glaube ich, ein beliebtes Spiel.
Ein Beispiel, bei Ihnen gibt es die Bionierbrause. Das ist natürlich ein schönes Wortspiel aus Bionade und Pionier. Sie sind 1975 in Hagen geboren, ein Wessi also. Der war 14, als die Mauer fiel. Was haben Sie denn für ein Bild von der DDR gehabt? Waren Sie damals schon mal da?
Ja, wir waren tatsächlich mit meinen Eltern mehrfach in West-Berlin damals und mussten halt durch die DDR fahren. Aber ich bin da jetzt schon öfter nachgefragt worden. Es ist tatsächlich bei mir ganz wenig hängen geblieben und auch gar nichts Bestimmtes oder Konkretes, was ich jetzt hätte irgendwie verwenden können, sondern eigentlich nur ein ganz diffuses Bild. Und das setzt sich eigentlich auch weitestgehend zusammen aus Fernsehbildern und journalistischen Dingen, die man in seinem Leben halt gesehen hat. Also ich habe nicht besonders viel mehr Ahnung gehabt von der DDR als jeder andere auch, bevor ich angefangen habe zu schreiben. Und vielleicht ist es jetzt auch gar nicht so viel mehr geworden, weil ich eigentlich mehr erfunden als recherchiert habe.
Das klingt aber alles sehr stimmig. Und für mich, wie ich das gelesen habe, war das die DDR konsequent weitergedacht. Also da fallen so Sätze wie, dieser Staat ist eine brennende Bruchbude kurz vor dem Tropensturm. Bei aller Komik trifft das ja auch die Situation, die damals herrschte. Und was wir dazu sagen sollten, es bleibt nicht bei dieser Beschreibung, sondern diese DDR ist der Hintergrund für einen äußerst spannenden Agenten-Thriller mit immer neuen Überraschungen. Beginnt mit einem Mord, der in letzter Konsequenz die Existenz der DDR gefährden kann. Und ein Team aus einem Ost- und einem Westkommissar sollen da jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen und die ganze politische Situation retten. Das ist nicht nur Spaß. Kann man das auch lesen als Ihre, als eine Auseinandersetzung mit dem Sozialismus schlechthin?
Bestimmt kann man das, aber ich finde halt, das ist nicht nur rückwärtsgewandt. Also ich glaube, wenn man die Idee hat, dass man eine DDR im Jahr 2011 erzählt, dann ist es automatisch ein Text, der natürlich, wenn man so möchte, DDR-Kritik übt, zumindest wenn die DDR so aussieht wie in meinem Roman. Aber es ist natürlich für mich vor allem ein Text auch über das Deutschland von heute. Ich habe jetzt selbst in einer Besprechung mal gelesen über den Konsumismus. Das fand ich ein sehr schönes Wort. Und das war eigentlich für mich die Grundlage des Schreibens und der grundsätzliche Anreiz, das zu versuchen, nämlich quasi über die Verfremdung, über diese DDR der Gegenwart eigentlich einen Text über unsere tatsächliche Gegenwart zu schreiben und etwas zu zeigen, indem man es verzerrt. Und das ist eigentlich mein Hauptanliegen und meine Idee gewesen und weniger jetzt ein Science-Fiction-Szenario zu entwerfen. Deswegen spielt der Text auch tatsächlich ja im Jahr 2011 und nicht in der Zukunft.
Der Roman endet damit, dass für den Leser der Fall gelöst ist. Der Kommissar ist gescheitert. Die DDR gibt's immer noch. Gibt's eine Fortsetzung?
Das ist möglich. Ich habe mir tatsächlich ein paar Fäden liegen lassen sozusagen. Und bin eigentlich auch immer noch relativ in dieser Welt drin. Und habe auch viele Ideen und weiß aber nicht, ob ich das kann. Das muss ich mal, ob ich das hinkriege, das muss ich mal versuchen. Denn tatsächlich ist ja dieser Text auch ganz stark vor dem Hintergrund aktueller Politik und aktueller Geschehnisse entstanden. Und vielleicht muss ich auch da ein bisschen was verändern, was mir sozusagen neuen Stoff gibt, auf den ich mich beziehen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da gerade dran sitze, aber es ist durchaus ein Gedanke, den ich auch schon hatte.
Egal, wie viele Fortsetzungen noch kommen, irgendwann muss dann hoffentlich die Mauer fallen. Simon Urban war das über seinen Roman Plan D, erschienen im Schöffling Verlag. Danke Ihnen.
Bitte schön.
Pardon, Herr Wachtmeister, ich wollte mir nur mal erkundigen.
Sein oder nicht sein.
Schauspielkunst, Theater, Existenz.
Na, der redet ja hübsch über mich.
Schöne Töne.
Der in England lebende Amerikaner Bill Bryson kann über alles und jedes anschaulich und witzig schreiben. Eine kurze Geschichte von fast allem hieß auch tatsächlich ein Weltbestseller von ihm. Und mit dem von fast allem hat er sich klugerweise die Hintertür zu weiteren Büchern offen gelassen. Sein neuestes heißt jetzt eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge. Darin führt er uns durch die Zimmer seines Hauses, ein ehemaliges Pfarrhaus aus dem 19. Jahrhundert, und erzählt quasi im Vorbeigehen die Geschichte des Essens, der Beleuchtung und der Hygiene, am Beispiel etwa der tierischen Bewohner unserer Matratzen. Rufus Beck liest aus der Hörbuchfassung das Kapitel, in dem es um die Tapeten geht und wie abträglich sie einst für die Gesundheit waren.
Da ist zunächst einmal die Tapete überhaupt, die gerade als Mr. Marsham sein Pfarrhaus baute, immer mehr in ganz normalen Häusern verwendet wurde. Lange war sie sehr teuer gewesen, nicht nur weil sie länger als ein Jahrhundert hoch besteuert wurde, sondern auch weil sie extrem arbeitsaufwendig in der Herstellung war. Sie wurde nicht aus Zellstoff, sondern aus Lumpen hergestellt. Die Lumpen zu sortieren war buchstäblich Drecksarbeit. Die Sortierer konnten sich mit vielen Krankheiten anstecken. Bis zur Erfindung einer Maschine im Jahr 1802, mit der man endlos Papierrollen produzieren konnte, war jedes Blatt höchstens 60 mal 60 Zentimeter groß und die Tapetenstücke mussten sorgsam und mit großem Geschick aneinander geklebt werden. Die Gräfin von Suffolk zahlte Mitte des 18. Jahrhunderts für das Tapezieren eines einzigen Zimmers 42 Pfund. Und damals betrug die Jahresmiete eines guten Londoner Hauses gerade mal 12 Pfund. Velour-Tapete, hergestellt aus Papier und darauf geleimten, gefärbten Wollfuseln, wurde danach extrem modisch, bot aber zusätzliche Gefahren für alle am Herstellungsprozess Beteiligten, da der Leim oft giftig war. Als 1830 endlich die Tapetensteuer abgeschafft wurde, ging es mit der Tapete stetig bergan. Die Zahl der in Großbritannien verkauften Rollen sprang von 1 Million 1830 auf 30 Millionen 1870. Und ab dann wurden die Leute wirklich reihenweise krank. Tapete war oft mit Pigmenten gefärbt, die Arsen, Blei und Antimon enthielten. Doch nach 1775 wurde sie auch noch häufig in ein besonders tückisches Kupfersalz namens Kupferarsenid getaucht, das der großartige, aber wunderbar glücklose schwedische Chemiker Karl Wilhelm Scheele erfunden hatte. Die Farbe des Kupferarsenids war so beliebt, dass sie bald Scheeles Grün genannt wurde. Unter Zusatz von Kupferacetat wurde sie zu einem noch tieferen Smaragdgrün verfeinert. Man färbte damit alles Mögliche, Spielkarten, Kerzen, Kleidung und Vorhangstoffe und sogar manche Nahrungsmittel. Besonders beliebt war Smaragdgrün aber bei Tapeten. Was nicht nur gefährlich für die Leute war, die die Tapete herstellten oder anklebten, sondern auch für die, die später damit wohnten. Ende des 19. Jahrhunderts enthielten 80% der englischen Tapeten Arsen, oft in erheblichen Mengen. Besonders begeisterte sich William Morris dafür, der nicht nur leuchtende Arsengrüns liebte, sondern auch in der Unternehmensführung einer Firma in Devon war und sein Geld darin investierte, die auf Arsen basierende Pigmente herstellte. Besonders bei Feuchtigkeit, und in englischen Heimen ist es selten nicht feucht, verströmte die Tapete einen eigenartigen, muffigen Geruch, der viele Leute an Knoblauch erinnerte. Außerdem aber merkten sie, dass in Schlafzimmern mit grünen Tapeten normalerweise keine Wanzen waren. Giftige Tapete, meint man heute, war häufig auch der Grund, warum eine Luftveränderung chronisch Kranken so gut tat. In vielen Fällen entkamen sie garantiert nur einer schleichenden Vergiftung.
Ja, Tapetenwechsel allein hätte eben damals nicht genügt. Bill Bryson, eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge, gelesen von Rufus Beck, soeben erschienen auf 6 CDs im Hörverlag. Die Buchausgabe gibt es bei Goldmann.
Aufgelesen. Noch mehr Bücher.
Heute steht die Auswahl, die Marlies Schaum für uns gelesen hat, unter dem Motto Neuanfang.
Das Volk hat die Nase voll, das Regime schlägt zurück. Mit Gummiknüppeln, scharfer Munition und Tränengas. Über Blogs und anonyme Profile bei Facebook und Twitter werden immer neue Demonstrationen organisiert.
In Tunesien hat er angefangen zu blühen. Der arabische Frühling, die Volksaufstände gegen nordafrikanische Machthaber. Und Lina Benmeni war von Anfang an dabei.
Ich bin Bloggerin und werde es bleiben. Ich beobachte, was in Tunesien passiert, insbesondere seit dem 14. Januar 2011, jenem Tag, an dem wir uns von der Last, dem Albtraum namens Saba, befreit haben. Gemeint ist Sine al-Abidine Ben Ali, seit dem 7. November 1987 tunesischer Präsident mit dem Gebaren eines Diktators.
So beginnt Linas Streitschrift Vernetzt euch. Der Ullstein Verlag hat sie ins Programm genommen, nachdem das Essay des ehemaligen französischen Widerstandskämpfers Stéphane Hessel so gut ankam. Empört euch, hatte er gerufen und den Gesamtzustand der Welt kritisiert. Bloggerin Lina konzentriert sich auf die politischen Umwälzungen in Tunesien und preist die Macht der sozialen Netzwerke.
Das Netz ist wie geschaffen, um Solidarität zu üben. Das Netz eignet sich hervorragend für eine direkte, bürgernahe Demokratie.
In den 46 Seiten von Bloggerin Lina steckt einiges, über das man streiten kann. Sie erlaubt hastige Einblicke in ihre Welt, reiht Erlebnisse und vor allem eben Meinungen aneinander. Dynamisch, aber manchmal auch naiv. Insgesamt aber ein lesenswerter Streithappen. Und vielleicht ja der ideale Einstieg für einen Lesekreis.
Thomas Böhm, das Lesekreisbuch. Das Buch in Ihren Händen enthält Ratschläge für alle wesentlichen Details, die zur Gründung und zum Führen eines Lesekreises wichtig sind.
Thomas Böhm hat lange das Literaturhaus in Köln und selbst auch einen Lesekreis geleitet. Sich regelmäßig treffen, um über Literatur zu diskutieren, das wirkt einerseits erstmal so altmodisch wie Briefe per Handschreiben. Andererseits gibt es diese Lesezirkel inzwischen auch vermehrt im Internet. Und wer sich für die klassische Variante mit physischer Anwesenheit entscheidet, der hat laut Thomas Böhm sogar mehr davon als den schieren Spaß am Lesen und Diskutieren.
Dadurch, dass Literatur gelesen und in einer Gruppensituation besprochen wird, erweitern Lesekreise die sprachlichen Fähigkeiten ihrer Mitglieder, die sozialen Erfahrungen und Fähigkeiten, die verschiedenen Formen des Wissens.
Sein Ratgeber ist sehr detailliert, manchmal vielleicht zu sehr. Wenn er zum Beispiel ausführlich diskutiert, ob und was man während eines Lesekreistreffens essen oder trinken sollte. Letztlich überzeugt Thomas Böhm einen aber davon, dass die Gründung eines Lesekreises ein bereicherndes Hobby sein kann. Eins mit langer Tradition vor allem, das so vielfältig und unterschiedlich sein kann, wie die Menschen, die daran teilnehmen und die Literatur, die sie eben lesen. Sollte ich mal einen Lesekreis gründen, dann hätte ich gerne die Brüder Jesus und Christus dabei.
Der gute Herr Jesus und der Schurke Christus.
Es gibt immer eine Alternative, warum also nicht auch eine zum Evangelium? Der britische Autor Philip Pullman hat eine Alternative zum Gründungsmythos des Christentums geschrieben. Und Schauspieler Hans Zischler hat sie vertont.
Josef breitete Decken über das Stroh, damit Maria sich ausruhen konnte. Dann rannte er los und suchte eine Hebamme. Als er zurückkam, war das Kind schon da, doch die Hebamme sagte, es kommt noch eins, sie bekommt Zwillinge. Und tatsächlich, bald darauf wurde ein zweites Kind geboren. Es waren zwei Jungen, der erste war kräftig und gesund, doch der zweite war klein, schwach und kränklich.
Der Kräftige wird Jesus genannt, der Kränkelnde Christus. Jesus ist voller Tatendrang und Visionen, charismatisch und sympathisch. Christus dagegen das gerissene, schlaue, liebe Kind. Sie verstehen sich nicht immer gut, arbeiten aber zusammen an der Verbreitung und Organisation des Christentums. Obwohl Christus dabei Jesus erstmal so einiges an Überzeugungsarbeit leisten muss.
Du bist beliebt, die Leute mögen dich, sie hören dir zu, wenn du etwas sagst. Du bist ein guter Mensch, du bist leidenschaftlich und impulsiv. Und das sind wunderbare Eigenschaften. Es wäre sehr schade, wenn du diese Begabung nicht sinnvoll einsetzen würdest. Geh weg.
Diese Alternativversion des Evangeliums hat nicht plötzlich ein Happy End, aber sie wirkt stellenweise logischer und überzeugender als das Original. Ein erfrischender Neuanfang.
Marlies Schaum präsentierte Lesehäppchen in der Bücherwelt. Die Angaben zu allen Titeln dieser Ausgabe finden Sie auch auf unserer Internetseite unter dw-world.de/buch. Eine Liebe in Zeiten des Krieges steht im Mittelpunkt des neuen Buches von Klaus Habrecht. Eine Mischung aus romanhafter Erzählung und historischer Dokumentation. Habrecht, früher Redenschreiber für Kanzler Willy Brandt, lebt als Autor und Dokumentarfilmer seit vielen Jahren in Frankreich. Deutsch-französische Geschichten sind seine Spezialität, sowie Aletti und ihr deutscher Offizier. Cornelia Rabitz hat sie gelesen.
Leonie Battiat und Hans-Jürgen Söhring lernen sich 1940 kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick, ein coup de foudre, ein erotischer Blitzschlag. Die attraktive französische Schauspielerin ist da schon ein berühmter Filmstar und trägt den Künstlernamen Arletty. Es ist eine verbotene, eine unmögliche Liebe. Nicht, weil sie ein Star ist. Nicht, weil der Deutsche 32 und damit 10 Jahre jünger ist. Der Amour fou sind zwei Menschen verfallen, die politisch und gesellschaftlich auf völlig gegensätzlichen Seiten stehen. Söhring ist Jurist und deutscher Wehrmachtsoffizier, Mitglied der NSDAP, Angehöriger der nationalsozialistischen Besatzungsmacht, die einen Teil Frankreichs erobert hat. Arletty, künstlerisch auf dem Gipfel des Erfolgs, lebt im besetzten Paris, als eine von vielen tausend Unterworfenen. Die beiden treffen sich bei einem Konzert im Konservatorium. Während Europa unter den Kriegsereignissen leidet, entspinnt sich in der französischen Hauptstadt die Liebesgeschichte zwischen dem Armeerich der Söhring und der Arletty. Der Deutsche hat im Stab der Luftwaffe repräsentative Aufgaben. 3 Jahre dauert ihre Beziehung. Sie schotten sich ab, so gut das geht, wollen von Politik, Hunger und Kämpfen nicht reden, nichts wissen, verspeisen Hummer, trinken Champagner, besuchen Konzerte und Festlichkeiten. In diesen Jahren der deutschen Okkupation entsteht der Film Les Enfants du Paradis, deutsch Die Kinder des Olymp, mit Arletty in der Hauptrolle. Jenseits der Drehorte und Studios nimmt Arlettys Leben nach dem Krieg eine dramatische Wendung. Sie wird als Kollaborateurin im Lager Drancy interniert, später in einer überwachten Residenz. Die Affäre mit dem deutschen Besatzungsoffizier wird ihr nun zur Last gelegt. Die Premiere von Kinder des Olymp muss ohne sie stattfinden. Hans-Jürgen Söhring ist zu dieser Zeit bereits zurück in Deutschland, will sich ein ziviles Leben aufbauen, versucht sich als Schriftsteller. 1946 und 1949 kommt es noch einmal zu Begegnungen der beiden Liebenden, aber die Entfremdung ist unübersehbar, die Leidenschaft erloschen. Autor Klaus Harprecht hat für sein glänzend geschriebenes und sehr lesenswertes Buch viele Quellen genutzt. Für die unmittelbare Liebesgeschichte freilich stand ihm nur begrenzt Material zur Verfügung. Dies macht letzten Endes auch die Schwäche des Werks aus. Die Geschichte des ungleichen Liebespaares mag auf den ersten Blick spektakulär sein, gibt aber alleine schon aufgrund fehlender persönlicher Zeugnisse nicht allzu viel her. Harprecht hat sie ergänzt um viele interessante Aspekte, die vielleicht gelegentlich auf Nebengleise führen. Kriegsereignisse, die Besatzungsjahre in Frankreich, die Pariser intellektuellen Szene, die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen, die Auseinandersetzung mit Autoren und Filmemachern, dazu Autobiografisches. Die beiden Hauptfiguren verlieren sich darin. Es bleibt der Leserschaft überlassen, aus dieser Unübersichtlichkeit immer wieder herauszufinden.
Ein Buchtipp von Cornelia Rabitz. Arletti und ihr deutscher Offizier von Klaus Harprecht ist erschienen im S. Fischer Verlag.
Zeitfenster runterbrechen. Zielführer angedacht. Schnäppchen. Finanzprodukt. Rettungsschirm. Auf jeden Fall einfliegen.
Okay.
Wortschau. Mit Burkhard Spinnen.
Und der hat sich heute einen sogenannten Euphemismus vorgenommen.
Sie kennen Euphemismen. Das sind, ich zitiere nach Wikipedia, Worte, die einen Gegenstand oder einen Sachverhalt beschönigend, mildernd oder in verschleiernder Absicht benennen. Also zum Beispiel Entsorgungspark für Müllkippe, freisetzen für entlassen oder untersetzt für dick. Auf solche Worte zeigt die aufgeklärte Sprechergemeinschaft gerne mit kritischem Finger. Sie werden regelmäßig zum Unwort des Jahres gewählt. Und deshalb war ich schon fast so blauäugig, so doof zu glauben, sie würden jetzt aussterben. Tun sie aber keineswegs. Im Gegenteil. Mitten in unserer allgemeinen Krisenzeit ist mit einem kühnen Zungenschlag ein neues Meisterwerk von Euphemismus geschaffen worden. Es lautet Stresstest. Ursprünglich stammt das Wort, wie übrigens ein Großteil unseres Gegenwartsbewusstseins und seiner Sprache, aus dem Bankensektor. Populär geworden ist es aber nicht als Bezeichnung für eine theoretische Belastungsprüfung von Kreditinstituten, sondern für die Untersuchung der Belastbarkeit von Kernkraftwerken im Anschluss an die Fukushima-Katastrophe. Es geht darum festzustellen, was geschieht, wenn in einem AKW etwas Wichtiges kaputt geht oder die Betreiber schlampen oder Terroristen ein Flugzeug auf den Meiler stürzen lassen. Wer so etwas als Stress bezeichnet, muss das Gemüt eines Fleischerhundes haben. Explosionen und Kernschmelze. Ist das Stress? Austritt von Radioaktivität und Verseuchung der Umgebung? Stress? Evakuierung von Millionen Menschen und massenhaftes Sterben? Stress? Das ist doch, Verzeihung, die Untertreibung des Jahrtausends. Aber tun wir mal einen Moment lang so, als wäre das alles tatsächlich Stress. Wie, so frage ich dann, sollen wir ab jetzt das nennen, was wir bislang Stress nannten? Wenn Stress jetzt das richtige Wort ist für die größtmögliche Bedrohung unseres Planeten, wie heißen dann die tägliche Aufregung am Arbeitsplatz, die Belastung alleinerziehender Mütter oder die von Studenten im Examen? Und was bitte wünschen wir dem Arbeitskollegen, dem wir früher einen stressfreien Urlaub gewünscht haben, wenn stressfrei jetzt bedeutet, dass die Welt vielleicht mit einem blauen Auge davonkommt, wenn ein AKW ins Erdbeben gerät? Sollte also Stress von jetzt an heißen, dass die Erde kaputt geht? Dann bitte ich die Erfinder und Benutzer von Stresstest um ein neues Wort für die Quälereien des Alltags. Wie wäre es mit Wonne oder Wohltat? Oder warum nicht gleich Glück? Ach, könnten wir dann sagen, gestern bekam ich eine Abmahnung vom Chef, hatte einen Auffahrunfall und verlor 10.000 Euro an der Börse. Das war mal wieder so ein richtiger Glückstag.
Die Sprachkolumne von Burkhard Spinnen. Das war die Bücherwelt im August. Schauen Sie doch auch mal auf unsere Online-Seite dw-world.de/buch. Dort finden Sie mehr Neuigkeiten aus dem literarischen Leben und natürlich Lesetipps. Ich bin Gabriela Scharf. Machen Sie es gut.